Hallo und herzlich willkommen bei Informationssicherheit einfach verstehen mit deinem Host Paul Stengel. Dieser Podcast bringt Licht ins Dunkel im Bereich Informationssicherheit und allem, was dazugehört.
Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Da ist die Welt einer mittleren Katastrophe nochmal von der Schippe gesprungen zu Ostern. Ostern ist jetzt schon ein bisschen her. Es gibt trotzdem jetzt nochmal eine Folge dazu. Und zwar geht es um eine Bibliothek, die nennt sich XZ-Utils. Die hat wahrscheinlich noch niemand jemals gehört, außer man ist sehr tief drin in der Linux-Welt. Aber das ist eine Bibliothek, die praktisch auf jeder Linux-Distribution zu finden ist. Und das ist der entscheidende Punkt, warum das eine mittlere Katastrophe war, SSH oder der SSH-Daemon benutzt es auch. So, was ist jetzt XZ-Utils? Was ist SSH? Was ist eine Linux-Distribution? Und was war überhaupt mit XZ-Utils? Genau das klären wir heute in dieser Folge. Also mal von Anfang an, Linux ist ein Betriebssystem wie Windows, bloß eben das Linux vor allem in der Serverwelt verbreitet ist. Und da hat das wirklich, praktisch alle Server, außer es ist zwingend notwendig, Windows-Server zu verwenden. Alle Server basieren auf irgendeiner Linux-Distribution. Und was heißt jetzt Distribution? Naja, Linux an sich oder der Begriff Linux steht eigentlich für das Kernsystem, den sogenannten Kernel. Und das, was die Distributionen ausmacht, ist eben, dass sie diesen Linux-Kernel nehmen und eben ringsrum noch so ihr eigenes Ding machen, eine bestimmte Oberfläche machen, vielleicht noch hier und da andere Pakete, andere Konfigurationen und so weiter anbieten, anderen Support. Da gibt es ganz unterschiedliche Gesichtspunkte, warum man eine eigene Distribution eröffnen will. Aber das soll ja heute gar nicht das Thema sein. XZ-Utils ist eine Bibliothek, die zur Datenkomprimierung benutzt wird. So. Kann man sich jetzt auch wenig drunter vorstellen, aber gerade wenn es jetzt darum geht, irgendwie übers Netzwerk zu gehen oder das auf dem Dateisystem Daten effektiv und sparsam zu halten, braucht man natürlich irgendeine Art und Weise der Datenkomprimierung. Ein letzter Punkt, den wir noch besprechen sollten, bevor wir einsteigen, was jetzt überhaupt passiert ist, ist natürlich, was ist SSH, was ist der SSH-Daemon? SSH ist ein Protokoll zur Fernwartung von Servern, von Linux-Kisten. Man kann das genauso gut auf Linux-Laptops oder sowas benutzen. Das ist sehr weit verbreitet, dadurch, dass eben praktisch alle Server Linux haben und man Server irgendwie fernwarten muss, hat natürlich auch jeder Server irgendwie SSH drauf. Das ist quasi das Standard-Tool, um in irgendeinen Linux-Server reinzukommen. Und der Daemon ist einfach nur praktisch der Dienst, der dieses Protokoll praktisch anbietet. So, und was ist jetzt über Ostern passiert? Ein Windows-Entwickler hat sich gewundert, warum sich eine Linux-Distribution bzw. der SSH-Daemon aus einer von der Beta-Version quasi, das war ja noch nicht die stabile, offizielle Version einer von dem Linux, von dem SSH-Daemon, hat sich gewundert, dass er sich irgendwie merkwürdig verhält. Irgendwas war da. Und der hat dann einfach mal kurz nachgeguckt, ein bisschen nachgeforscht und hat dann eben genau diesen Fehler, diese Hintertür gefunden. Und dann war natürlich die Verwunderung groß. Warum zur Hölle ist in dem XZ-Utils eine Hintertür, so dass man das über SSH nutzen kann? Und der Weg dahin, wie diese Hintertür bei XZ-Utils reinkam, ist durchaus spannend und praktisch wie aus einem Film. Also man muss dazu wissen, viele Open-Source-Projekte, und das ist auch ein Problem, haben nur ein oder wenige Entwickler, die sich aktiv darum kümmern. Das war bei XZ-Utils auch so, da gab es nur einen Entwickler, der sich über Jahre oder Jahrzehnte, ich weiß es nicht genau, allein darum gekümmert hat. Und dadurch, dass es so verbreitet war, ist das natürlich durchaus ein Kritikpunkt oder ein Punkt, den man mal ansprechen könnte, und das hat der die Hintertür dann letztendlich auch eingebaut hat, in einer Mailingliste, darüber tauschen sich Leute aus. Das ist einfach nur wie so eine Art Vorversion eines Chats oder Messenger, nur eben, dass es über E-Mail läuft. Hat genau das moniert, dass eben nur dieser eine Entwickler dort ist und hat halt vorgeschlagen, dass noch ein zweiter Entwickler dort autorisiert werden soll, dass er dort in dieser Bibliothek Veränderungen oder Updates einführen kann oder eben aktiv damit entwickelt. Und es wurde dann auch früher oder später genehmigt und dann hat eben dieser Entwickler angefangen, dort an der Entwicklung aktiv teilzunehmen. Allerdings hatte er offensichtlich keine guten Absichten im Sinne des Tools oder der Bibliothek, sondern eher andere Absichten. Jedenfalls hat er dann irgendwann angefangen oder hat dann letztendlich kurz bevor das entdeckt wurde, eine Hintertür eingebaut und das eben auch gepusht, dass das auf die offiziellen Repositories der Linux-Distributionen kommt. Und so war das dann auch. Das war dann erstmal zum Glück nur in den Alpha-, Beta-, Testing-Repositories der jeweiligen Linux-Distribution. Deswegen hat sich das einfach noch nicht so weit verbreitet. Und wie gesagt, glücklicherweise gab es einen aufmerksamen Entwickler, der dann gemerkt hat, dass da irgendwas im Busch ist und das gemeldet hat. Und dann konnte das behoben werden, bevor es zu dieser mittleren Katastrophe gekommen wäre. Denn wenn diese Hintertür tatsächlich in die normalen Repositories gekommen wäre und sich darüber verbreitet hätte, dann wäre das so fast schon ein Super-GAU gewesen. Weil wie gesagt, fast alle Server dieser Welt basieren auf Linux und wenn in allen Servern dieser Welt eine Hintertür existiert, ist das natürlich nicht so gut. Was wäre mit dieser Hintertür möglich gewesen? Also man hätte einfach ohne eine Authentifizierung direkt, also jetzt gegenüber dem SSH-Daemon oder dem SSH-Dienst hätte man Code ausführen können. Und das eben auch über die Ferne, also über das Internet. Und das ist natürlich aus der Sicht der Sicherheit eine Katastrophe. So, die große Preisfrage ist natürlich, wer war das und war das jetzt wirklich ein Einzeltäter oder was hat er damit vorgehabt? Was konkret der Angreifer damit vorhat oder vorhatte, weiß natürlich niemand. Es spricht viel dafür, dass es ein Angreifer war oder nicht nur ein einzelner Angreifer, sondern eine Organisation dahinter. Vielleicht auch eine staatliche Organisation, irgendein Nachrichtendienst oder ähnliches oder eben eine sehr große, gut ausgestattete Hackerorganisation, wenn man so will. Weil was man dort gesehen hat, das ging über Jahre. Also ich glaube, von dem Moment an, wo der in dieser Mailingliste das moniert hat, dass es eben nur einen Entwickler gibt und dass man dann noch irgendwie einen weiteren Entwickler hinzufügen müsste, bis jetzt, wo diese Hintertür mit eingebaut wurde, vergingen, glaube ich, 3 Jahre. Also er hat auch wirklich Zeit investiert, viel Zeit investiert, um da auch eine Vertrauensbasis aufzubauen, um eben dann unter der Hand irgendwie so eine Hintertür einzuschleusen, die dann im besten Fall gar nicht auffällt. Leider hat das nicht funktioniert. Aber das spricht eben dafür, dass da viele Ressourcen dahinter stehen und eben auch die Möglichkeit, Geduld zu haben. Also, ja, weil 3 Jahre lang jetzt darauf warten, dass man den super Coup landet, ist unwahrscheinlich, dass das jetzt so eine profitorientierte Organisation war. Deswegen spricht eben viel für einen Geheimdienst oder Nachrichtendienst. Was auch noch dafür spricht, ist, dass man diese Lücke nur ausnutzen konnte mit einem bestimmten Schlüssel. Also da wurde ein Schlüssel hinterlegt, mit dem man dann quasi die Hintertür aktivieren kann oder eben diesen Code ausführen kann im Hintergrund. Und das spricht auch nochmal dafür, weil wenn es jetzt ein Angreifer gewesen wäre aus der, sag ich mal, privatwirtschaftlichen Hackerwelt, hätte das vielleicht anders gemacht. Wobei, um sich jetzt die Profite zu sichern, ist es natürlich auch sinnvoll, den Zugang abzusichern, dass nicht jeder x-beliebige da jetzt dran kann. Naja, also zumindest klang das in den Medien so, dass die Geheimdienst- oder Nachrichtendiensttheorie jetzt die am wahrscheinlichsten ist. Lässt sich nicht ausschließen, dass das so ist. Was man jetzt genau damit vorhatte, weiß keiner. Aber wenn man sich vorstellt, dass, ich glaube, 98% aller Server der Welt auf Linux basieren und dann 98% der Server der Welt eine Hintertür haben, dann ist das natürlich für diejenigen, die darüber wissen und es nutzen können, ein sehr großes Geschenk, um das mal vorsichtig zu formulieren. Die Frage ist jetzt, was ziehen wir da für Erkenntnisse daraus? Also zuerst mal ist natürlich mal wieder die Sache, Open Source selbst ist jetzt weder sicherer noch irgendwie besser als irgendeine kommerzielle, proprietäre Software. wie man an dem Beispiel wieder gesehen hat, ich meine, wenn es da jetzt niemanden gegeben hätte, der jetzt zufällig diese Hintertür entdeckt hätte, weiß ich nicht, wie lange das gedauert hätte, bis das irgendjemandem mal aufgefallen wäre. Weil offensichtlich gab es in dem Moment keine ausreichenden Sicherheitshürden in Form von Code-Review oder irgendwelchen anderen Sachen, die das hätten verhindern können. Und genau, das andere, was dann nochmal aufgefallen ist, oder mal wieder aufgefallen ist, was eigentlich ein bekanntes Problem ist, dass eben Open-Source-Bibliotheken häufig das Problem haben, dass es eben nur eine sehr geringe Anzahl an Entwicklern gibt, die sich darum kümmern. Gerade so bei den Sachen, die im Hintergrund laufen, aber von praktisch allen benutzt werden. Anders sieht's aus bei irgendwelchen neuen fancy Tools irgendwie, die total bekannt und beliebt sind. Da ist es natürlich häufiger so, dass es eine große Community gibt. Da ist es dann auch weniger ein Problem, aber gerade bei solchen, würde man sagen, Hidden Champions ist das natürlich durchaus ein Problem und auch kein Einzelfall, dass es nur einen Entwickler oder wenige Entwickler gibt, die sich überhaupt darum kümmern. Was wir auch daraus lernen, ist natürlich, die Entdeckung war nur Zufall. Also wie viele Hintertüren gibt es da auf der Welt in irgendwelchen Open Source oder vielleicht doch kommerziellen Software-Bibliotheken, die einfach unentdeckt geblieben sind, weil das ist auch in kommerzieller Software der Fall sein kann, dass da Hintertüren durch beispielsweise staatliche Akteure, Nachrichtendienste oder sowas eingebaut werden, hat der SolarWinds-Fall gezeigt. Also es ist jetzt nicht nur beschränkt auf Open-Source-Software. Und das, was wir jetzt daraus lernen können, ist erstens, naja, wie schon am Anfang gesagt, Open-Source-Software ist nicht das Mittel oder, keine Ahnung, ist jetzt nicht der heilige Gral, der alles besser macht. So ist es auch mit kommerzieller Software. Das ist auch nicht der heilige Gral. Man muss eben immer einen Mittelweg finden. Man sollte immer die Software, die man einsetzt, prüfen. Das hat man ja auch schon bei der Supply Chain Security gesehen, dass wir eben auch allein schon aus lizenztechnischen Gründen die Bibliotheken, die eingesetzt werden, irgendwie prüfen sollten. Und das sollte man natürlich auch einfach aus Sicherheitssicht machen. Und der zweite Punkt, den wir gelernt haben oder daraus lernen sollten, ist natürlich, da gibt es Leute, die aktiv dafür einstehen oder sich aktiv darum kümmern, Hintertüren in Software, die benutzt wird, einzubauen. Das bedeutet, wir müssen davon ausgehen, dass es dort Hintertüren gibt. Das bedeutet, wir müssen uns irgendwie kümmern, wenn wir Hintertüren haben, die wir nicht kennen, wie wir erkennen können, dass Hintertüren ausgenutzt werden. Und das da ist wieder das Stichwort Monitoring, Netzwerkmonitoring, Servermonitoring. Das muss zentral laufen, das muss da sein und das muss auch sinnvoll in dem Unternehmensnetz implementiert werden. Letzter Punkt, den wir noch daraus lernen, ist natürlich, Angreifer nehmen sich Zeit. Und das auch eine ganze Menge. Ich meine, er hat jetzt 3 Jahre lang dafür gearbeitet, dass er jetzt diese Hintertür einbaut. Und ja, wenn man ein bestimmtes Ziel hat als Angreifer, dann nimmt man sich eben auch Zeit, wenn man die entsprechenden Ressourcen hat. Also, und umso mehr Zeit Angreifer haben, umso komplexer und umso raffinierter sind natürlich auch die Methoden, mit denen angegriffen wird. Also, wenn ich jetzt mir vornehme, 3 Jahre lang ein Unternehmen Schritt für Schritt zu infiltrieren in irgendeiner Form, dann werde ich das natürlich schaffen und dann werde ich das so gut schaffen, dass es womöglich überhaupt nicht auffällt, dass ich das irgendwie infiltriert habe, das Unternehmen. Also das sollte man auch immer im Hinterkopf behalten, wenn man sich überlegt, brauche ich jetzt Informationssicherheit oder brauche ich das nicht? Okay. Was haben wir heute in dieser Folge gelernt? Wir haben gelernt, Open Source Software ist eben doch nicht der heilige Gral. Es kann auch mal sein, dass auch über Open Source Software Hintertüren in das Unternehmen oder in die Server kommen. Das Argument, dass ja Open-Source-Software immer gut geprüft ist, zieht halt nicht immer. Es muss halt trotzdem jemanden geben, der drauf guckt. Wir sind nah an einer Katastrophe vorbeigeschrammt, weil eben mal jemand hingeguckt hat. Aber das war eben leider nur Zufall. Wäre schön, wenn es kein Zufall gewesen wäre, sondern in einem regulären Prozess aufgefallen wäre. Was bedeutet das jetzt oder was bedeutet diese Hintertür jetzt für uns? Jeden Einzelnen. Dadurch, dass das noch nicht in den offiziellen Repositories der Linux-Distribution zu finden war, sondern eben nur in den Unstable, Alpha, Beta, wie die nicht alle heißen, besteht wahrscheinlich für die meisten keine Gefahr, weil das rechtzeitig entdeckt wurde und auch gar nicht erst irgendwie sich weit verbreiten konnte. Trotzdem müssen wir wachsam bleiben, weil es eben doch sein kann, dass auch andere Hintertüren irgendwo mit da drin sind. Genau. Das war die Folge und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dahin, dein Paul.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Freu dich jetzt schon auf die nächste Episode von Informationssicherheit einfach verstehen. Wenn du darüber hinaus Unterstützung in Sachen Informationssicherheit suchst, dann kannst du deinen Host Paul Stengel über die Webseite paul-stengel.de kontaktieren. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.